Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, mein Gast heute ist der Aktionskünstler und Stadtgründer Michael Kurzwelli. Hallo.
Guten Morgen.
Sie feiern in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum von Zwupfort, einer Stadt, die Sie erfunden haben. Wenn ich Sie dort besuchen möchte, wie komme ich hin?
Ganz einfach in den RE1 steigen, bis zum Zwupforter Hauptbahnhof fahren.
Und wo liegt der Zwupforter Hauptbahnhof, also von Berlin in den R1 steigen?
Das ist, ja, es dauert ungefähr eine Stunde, dann ist man am Zwupforter Hauptbahnhof im Stadtteil Furt.
Sie halten daran fest, eigentlich ist es ja Frankfurt-Oder, oder?
Na, Frankfurt-Oder und Zwubitze gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt dort in Zwupfurt.
Haben Sie so festgelegt. Was steckt denn hinter dieser Idee? Warum gibt es Frankfurt-Oder und Zwubitze, also das ist die Stadt, die auf der anderen Seite der Oder liegt, in Polen nicht mehr?
Das ist natürlich sehr komplex, aber die Wirklichkeit ist ja eine Konstruktion. Und da das so ist, sind also sowohl staatliche Räume wie auch gesellschaftliche, von Menschen gemachte Räume solche Wirklichkeitskonstruktionen, die jederzeit auch anders sein können. Und insofern ist seit 20 Jahren ist das jetzt Zwupfurt, und Frankfurt und Zwubitze gibt es nicht mehr, weil die Zwupfurter, bestehend aus Zwubern und Furtern, eine neue Identität entwickelt, einen neuen Stadtraum leben.
Über diese Konstruktion werden wir heute sprechen, auch über das Land, was Sie sich dazu ausgedacht haben. Nova America heißt es.
Ja, richtig.
Also wir betreiben heute ein bisschen gemeinsam, ein bisschen kreative Geografie, kann man sagen, ne? Ja. Michael Kurzwelli nimmt uns heute mit nach Zwupfort, den Ort, den er erfunden hat, eine erdachte Stadt, dort wo in Landkarten eigentlich Frankfurt-Oder und die polnische Stadt Zwubice eingezeichnet ist. Sie haben ja gerade schon ein bisschen was über die Idee erzählt. Wie ist das denn damals vor 20 Jahren losgegangen?
Vor etwas über 20 Jahren bin ich aus Poznań dorthin gezogen. Ich komme ja ursprünglich aus Bonn, bin der Liebe wegen nach Polen gegangen und habe so 8 Jahre, sagen wir mal, mich dort in das Leben der Menschen integriert. Und natürlich Teile polnischer Kultur sind heute Teile meiner Identität, wenn man so will. Und meine Kinder sind Deupolz, haben also beide Staatsbürgerschaften. Mhm. Und für mich war so die Beschäftigung mit dieser Frage, warum definieren wir uns eigentlich über den Nationalstaat oder über Deutsch sein, Polnisch sein, Französisch sein und so weiter. Und das habe ich versucht, dort exemplarisch praktisch in Frage zu stellen und einfach meinen Identitätsraum gezogen, der eben irgendwo dazwischen liegt.
Ich habe ja gesagt, Sie nehmen uns heute ein bisschen mit. Man kann sich ja auch tatsächlich Dinge angucken. Es gibt zum Beispiel eine Stadtmauer. Wo verläuft die?
Also die Stadtmauer, die habe ich nach der Mengenlehre gezogen. Sie können sich also vorstellen, es gibt eine Menge, die Menge Polen, eine zweite Menge, die Menge Polen und Deutschland. Und dort, wo die beiden Mengen sich berühren, habe ich einen neuen Kreis gezogen und aus Teilmengen eine neue Einheit gegründet, die Einheit Zwupfurt, einen Kreis gezogen mit einem Radius von ungefähr so 1-2 Kilometern und 2 Mauerteilstücke gebaut. Ein Mauerteilstück liegt auf Postpolnisch. Polnischer Seite am ehemaligen Platz Bohaterów, das hieß Platz der Helden, heute Platz der Lehre. Und das zweite Teilstück liegt am Dreiländereck, dort wo Deutschland, Polen und Kaufland aufeinandertreffen. Die Mauerstücke sind ungefähr so 50 Zentimeter hoch, sodass sie jederzeit auch als Bank genutzt werden können oder man drüber wegspringen kann, so wie Romulus und Remus.
Wie wird die da angenommen, die Mauer?
Ach, die wird sehr gut angenommen. Also am Dreiländereck, da sitzen gerne mal Leute und trinken ihr Bierchen. Und auf dem Platz Bohaterów, da gibt es viele Kids, die drauf rumsurfen. Jetzt ist sie gerade neu gemacht worden, wird also jetzt in den nächsten Tagen neu eröffnet sozusagen.
Und wird darüber auch dann diskutiert oder wird die einfach nur als Sitzgelegenheit wahrgenommen?
Naja, als sie gebaut wurde, wurde natürlich stärker darüber diskutiert als heute. Es gab dann in Zwubice zum Beispiel Leute, die sich beschwert haben, dass sie nicht innerhalb der Stadtmauern wohnen.
Und es gibt ja noch einiges mehr aus Zwupfort. Zum Beispiel ein Parlament. Wer sitzt da drin?
Die ersten Kommunalwahlen von Zwupfort haben wir 2009 durchgeführt. mit Wahlplakaten, Speed-Datings, um Parteien zu gründen. Es entstanden dann 7 Parteien und die sind dann gegeneinander angetreten mit einer Wahlkampfbühne unter der Brücke und so weiter und wurden vorher von einer Schauspielerin, einer Freundin von mir aus Posnein, instruiert, haben also Rhetorik geübt, um dann entsprechend reden zu können. Und das war damals mehr eine Kunstaktion und heute ist es tatsächlich eine Art Werkzeug für die Gestaltung von grenzüberschreitender Bürgergesellschaft.
Und es ist auch für jeden offen, ne?
Es ist für jeden offen, jeder ist eingeladen. Also wenn Sie jetzt kommen würden, dann werden Sie automatisch Stadtverordnete und haben eine Stimme.
Grundgesetz gibt es ja auch. Was ist der wichtigste Artikel?
Also natürlich die Offenheit für alle und jeder, der sich als Swupfurter fühlt, ist sofort Swupfurter. Ob er einen Ausweis hat oder nicht, das spielt keine Rolle. Man kann also auch aus Addis Abeba oder aus Sydney kommen und sofort Swupfurter sein.
Gibt es eine große Nachfrage, Swupfurter zu werden?
Ja, durchaus. Das wächst natürlich von Jahr zu Jahr. Je bekannter Swupfurt wird, so ist das ja mit Wirklichkeiten, die sich konstituieren. Je mehr Menschen daran glauben, desto realer wird diese Wirklichkeit. Und ich bin zuversichtlich, in sagen wir mal, 20 weiteren Jahren wird man nur noch über Swupfurt reden.
Und Swupfurt war ja auch schon Austragungsort großer Ereignisse. 2008 wurde die Swupfurt-Olympiade ausgetragen. In welcher Disziplin sind Sie da angetreten?
Also ich war ja eigentlich eher der Koordinator, habe aber natürlich überall auch mitgemacht. Insbesondere das Phänomen Fußball, also die Swuber und die Furter einen gemeinsamen Gegner hatten, die Gubiener, Gubien, liegt also 50 Kilometer südlich. Da entstand also Integration sofort. Also die Swuber und Furter, der Swupfurter Fußballmannschaft, wollten gemeinsam gewinnen gegen die Gubiener und das hat sofort zusammengeschweißt. Das habe ich also auch an eigener Haut gespürt, obwohl ich also schon seit 30 Jahren kein Fußball mehr gespielt hatte. Aber die Bürgerinnen und Bürger aus Swupfurt haben auch eigene Disziplinen entwickelt, wie zum Beispiel den Golfabschlag über die Oder oder aber den Zigarettenstangenweitwurf, der von der Brücke auf die Promenade ausgeübt werden muss.
Wie weit wurde geworfen?
Naja, also es war tatsächlich nicht so einfach, das zu werfen. Das muss also früher tatsächlich ein Kunststück gewesen sein. Zumal halt der Zoll das gesponsert hat und uns so eine Drahtkonstruktion hingebaut hat, um das zu erschweren. Es hat also, dort hat ein Gubiener gewonnen.
Ach so, das hat tatsächlich historische Wurzeln, dass man tatsächlich mal eine Zeit lang versucht hat, Zigarettenstangen über die Grenze zu schmeißen?
Ja, natürlich. Also die meisten Dinge, die in Swupfurt auftauchen, haben tatsächlich einen ernsthaften Hintergrund und beschäftigen sich mit Geschichte und Geschichten. Und der Schmuggel von Zigaretten, das Werfen der Zigarettenpackungen von der Brücke auf die Promenade, das war eben früher gang und gäbe. Und da hat der Zoll eben mit diesen Konstruktionen drauf reagiert.
Ich wollte gerade sagen, das klingt eben nach viel Spaß, aber es steckt immer ein bisschen was dahinter. Sie sprechen ja auch von einer sozialen Plastik. Den Begriff müssen Sie vielleicht erklären.
Der soziale Plastik ist eigentlich ein Begriff, den Joseph Beuys schon in den 70er Jahren eingeführt hat, als erweiterten Kunstbegriff. Ich stelle mir das immer so vor, stellen Sie sich vor, die ganze Gesellschaft wäre eine große Tonmasse. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, dort mit seinem Finger reinzugehen und diese Plastik, also diese Form zu verändern und da etwas dran zu tun. Und man glaubt, man hätte der Fingerabdruck, der würde wenig bewirken, aber in seiner Gesamtheit entsteht eine Plastik und eine Plastik im Gegensatz zu einer Skulptur ist ja etwas, das praktisch nie zu Ende geht. Also der Ton, der bleibt immer feucht und wenn er hart wird, dann ist es zu Ende. Dann kann diese Gesellschaft, so wie sie dann ist, nicht mehr funktionieren. Und insofern glaube ich, dass Gestaltung von Gesellschaft von jedem Einzelnen abhängt.
Also die Masse ist die Gesellschaft, die gestaltet wird. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie quasi dadurch auch gesellschaftlich etwas entsteht und vielleicht eben da auch zu einem Wandel beigetragen wird. Welche Veränderungen haben Sie denn beobachtet in den letzten 20 Jahren?
Oh, da könnte ich jetzt den ganzen Tag drüber reden. Das verändert sich natürlich ständig. Als ich dorthin kam, war das noch die EU-Außengrenze. Das heißt, man kam da nicht so einfach über die Brücke, sondern stand oft auch als Fußgänger im Stau. Mit dem Fahrrad ging es ein bisschen schneller. Und in den Köpfen war das also überhaupt nicht vorstellbar, dass das mal ein gemeinsamer Stadtraum werden könnte. Heute reden die beiden Städte Frankfurt und Svubice schon von der europäischen Doppelstadt Frankfurt-Svubice. Also hat sich doch eine Menge getan. Und anfangs gab es also sehr, sehr viel heftige Reaktionen, sowohl von polnischer wie von deutscher Seite. In Svubice gab es Leute, die dachten, da kommt also ein Deutscher und will jetzt Svubice annektieren sozusagen. Während ich auf deutscher Seite also anonyme Telefonanrufe kriegte, die dann sagten, jemanden wie Sie hätte man damals standesrechtlich erschossen und so weiter. Also sehr heftige Reaktionen. Heute haben sich, weiß ich nicht, es ist ja nicht so, dass alle jetzt wissen, was Svubfurt ist. Also dass das so in den Mainstream reingeht, das ist, glaube ich, noch nicht passiert. Aber es hat sich immerhin eine größere Schar von Leuten gefunden über die Jahre, die bei wechselnden Mitwirkenden die Svubfurt gestalten. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es ist ja ein partizipatives Projekt. Und viele Module, die habe gar nicht ich entwickelt, sondern die haben andere Bürgerinnen und Bürger aus Svubfurt entwickelt. Und nur so konnte es auch eine solche Dynamik entfalten.
Wenn Sie die Reaktionen aus der nationalistischen oder rechtsextremen Ecke ansprechen, Sie haben da eine Postkarte mitgebracht. Was hat es damit auf sich?
Ja, die haben wir, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 2016, 17 bekommen von dem sogenannten Dritten Weg, eine identitäre Bewegung. Und die haben wir bekommen, weil wir eben, natürlich jeder Geflüchtete ist bei uns ein willkommener Neubürger von Svubfurt und Nova America und kriegt von uns den Ausweis. Und hier auf der Postkarte steht drauf, es ist ein Schiff abgebildet, das übers Mittelmeer schippert. Und da steht, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Gutschein für die Ausreise aller Überfremdungsbefürworter Richtung Afrika.
Beunruhigen Sie solche Reaktionen auch? Also...
Naja, man könnte ja auch darüber schmunzeln und sagen, das ist ja eigentlich so ganz humorvoll gemacht. Da steht dann, kann ich ankreuzen, ich wähle die Überfahrt mit einem Boot, ich wähle den Landweg über die Balkanroute oder ich würde gerne fliegen zuzüglich Zuzahlung, ja.
Sie haben aber nicht zurückgeschickt und angekreuzt, wie Sie die Karte
das,
ist auch da.
Das habe ich nicht gemacht. Und natürlich wissen wir, dass wir da auf irgendwelchen Listen figurieren. Und das könnte man sich natürlich auch von bedroht fühlen.
Nun ist es ja so, Svubfurt hat eigene Münzen, sie geben Personalausweise aus, es gibt eine eigene Hymne, Raumneuordnung, gedanklich, von denen wir gesprochen haben. Der einen oder dem anderen mag da auch die Assoziation mit Reichsbürgern kommen. Was unterscheidet sie von denen?
Ja gut, die Reichsbürger, die leben natürlich auch mit einer gewissen Konstruktion von Realität. Also wir leben alle mit solchen unterschiedlichen Konstruktionen, wovon wir glauben, dass das eigentlich die Realität sei, bis wir merken, dass es alles relativ ist. Und ich meine... Meine Idee ist ja überhaupt nicht, dieselben Fehler eines Nationalstaates zu wiederholen, sondern die Frage zu stellen, wie kann denn Realität oder wie kann denn Wirklichkeit jenseits der Idee von Nationalstaat entwickelt werden? Und ich glaube, das hat eine besondere Relevanz, wenn wir auf die aktuellen Herausforderungen von Klimawandel über Globalisierung bis hin zu den entfesselten Märkten und so weiter sehen, auf die ein Nationalstaat sowieso heute gar nicht mehr adäquat reagieren kann.
Sie sprechen ja auch von Postdeutsch und Postpolnisch. Kann durch so ein Projekt tatsächlich eine neue Identität geschaffen werden?
Also das müssen Sie beantworten, das weiß ich nicht. Mein Ziel ist es jetzt auch nicht, dass ich jetzt die Lösung finde, sondern ich denke, es geht darum, dass wir experimentieren, dass wir ausprobieren, neue Wege finden, auftun, auch scheitern damit, um eben nach neuen Wirklichkeiten zu suchen, die wir uns eben konstruieren können.
Aber ich meine auch, wie wichtig ist denn überhaupt so eine Identität? Das wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, was ist eigentlich die deutsche Identität? Braucht man so eine Identität als etwas Gemeinschaftsstiftendes?
Also das ist die Frage. Wir leben ja zwischen Individualismus und eben aber auch Gemeinschaft. Wir sind also Gemeinschaftswesen und das geht von Kulturen, in denen das Ich, also der Individualismus, keine Rolle spielt. Nehmen wir zum Beispiel China, bis hin zu unseren westlichen Kulturen, die doch sehr individualistisch geprägt sind. Und das eine ist also die Selbstentfaltung, die ich für sehr wichtig halte, seine kreativen Potenziale, seine Leidenschaften, seine Passionen zu entdecken. Und das andere ist die Ebene der Verantwortung füreinander und miteinander. Und ich glaube, dass es geht darum, das natürlich irgendwie in Einklang zu bekommen und eine gewisse Verantwortung füreinander zu spüren und auch füreinander einzutreten und sich gegenseitig zu unterstützen.
Bei Ihrem Projekt ist das eigentlich durch alle Generationen durch oder sind da schon mehr jüngere Leute, die da mitmachen?
Es geht eigentlich durch alle Generationen. Zunächst waren es hauptsächlich Leute meiner Generation. Junge Leute ist ja so, ich hatte von 2004 bis 2018 einen Lehrauftrag an der Viadrina und habe also immer Studenten mitgenommen, also zum Beispiel die Kommunalwahlen von Zwupfurt, das haben Studenten mit organisiert und hatten auch die Idee eines Speed-Datings für die Parteigründungen und so weiter. Da waren also sehr viele junge Leute involviert, die dann aber alle wieder weggegangen sind, weil sie haben da studiert und haben ihr Leben dann irgendwo anders weitergeführt. Sodass also je jünger die Leute sind, desto größer ist die Fluktuation. Und je älter sie sind, desto größer ist natürlich auch die Beständigkeit. Aber wir haben immer wieder Fluktuation, wir haben immer wieder neue Leute, die dazukommen. Jetzt insbesondere Neubürgerinnen und Neubürger. Wir haben eine große afghanische Community bei uns, die ihre Kultur mitgebracht haben. Das also sehr spannend ist, das kennenzulernen. Bei uns auf dem Brückenplatz, das ist ja wirklich ein Projekt ist, wo man auch sieht, wie das also diesen künstlerischen Rahmen schon längst gesprengt hat, wo wir praktisch Freiflächen in der Innenstadt annektieren, in Anführungsstrichelchen, durchaus auch in Zusammenarbeit mit der Stadt und dort eben Freiräume schaffen, wo jeder mit seinen eigenen Ideen mitmachen kann. Und da hat sich herausgestellt, dass vor allem besonders stark die afghanische Community da mitmacht. Und das ist ganz, ganz spannend, das zu sehen. Und da sind also von Kindern bis zu alten Menschen alle beteiligt.
Also Zwupfort ist in Bewegung, viele machen mit. Und in Zwupfort wird, glaube ich, Zwupfortisch gesprochen oder wie heißt die Sprache?
In Zwupfort sprechen wir in beiden Jensikow gleichzeitig und Skakame von der einen Sprache in die drugie Jensik.
Das wollte ich sagen. Michael Kurzwelli, Sie haben lange in Polen gelebt, leben jetzt nah dran. Ist für Sie ein Erstarken der nationalen Kräfte dort spürbar? Am Sonntag wird ja in Polen ein neues Parlament gewählt.
Ja, natürlich. Ich glaube, das sieht jeder. Allerdings erlebe ich die Grenzregion doch etwas anders. Also in Swobice zum Beispiel hat die PiS, also die Partei, die im Moment an der Regierung ist, eigentlich kaum Stimmen bekommen. Und insofern denke ich mal, dass wir in der Grenzregion eine besondere Rolle spielen. Und wir haben auch einen Kandidaten der polnischen Grünen, Tomasz Aniśko, der startet auf der Listenplatz 1 für die Koalicja Obywatelska, die also gegenhält. Und trotzdem glaube ich, dass die PiS-Partei leider wieder gewinnen wird.
Das heißt, Sie erleben da in dieser Grenzregion eine andere Offenheit?
Ich würde schon sagen, ja. Allerdings gibt es überall Gegenwind. Es gibt also in Swobice zum Beispiel Narodowe Swobice. Das sind sicherlich nur ein kleiner Haufen von Leuten, die auch ein Stadtwappen von Zwupfurt als Aufkleber gemacht haben, durchgestrichen und das in Hausflure geklebt haben. Und auf Frankfurter Seite stehen wir im Wahlprogramm der AfD als etwas, das es unbedingt sofort zu stoppen gilt.
Also es gibt von beiden Seiten Kräfte, die versuchen, Zwupfort ein Ende zu setzen. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie eben lange in Polen gelebt haben. Die Liebe hat Sie nach Polen gebracht. Wie sind Sie damals aufgenommen worden?
Naja, also an sich sehr positiv erstmal. Es war schon ein Staunen bei den Menschen. Das war ja 1990 im Januar, also im Grunde im Jahr der Wende, wenn man so will. wunderten sich die Menschen, was kommt der denn hier aus dem Westen hierher? Weil alle wollten in den Westen und da kommt einer aus dem Westen Richtung Osten. Und das war eher etwas, was die Leute skeptisch gestimmt hat. Wie kann das denn sein? Warum denn? Und dann wurde ich gefragt, ob ich aus dem Osten oder aus dem Westen bin, weil das spielte anscheinend auch noch eine Rolle. Das, denke ich mal, hat sich heute absolut geändert. Posen ist eine weltoffene Stadt und da gibt es Studenten aus aller Welt. Ich glaube, gerade die großen Städte in Polen, die sind von der Peace nicht so schnell einzunehmen.
Sie kommen ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen oder sind eben in Bonn groß geworden. In Darmstadt sind Sie geboren. Haben auch eine ganze Zeit in Frankreich gelebt, 3 Jahre, glaube ich auch. War das eine unterschiedliche Erfahrung, die Sie in Frankreich gemacht haben zu den Erfahrungen in Polen?
Naja, also meine Blickrichtung war zunächst immer Richtung Westen und ich glaube, das zeichnet uns in Anführungsstrichen jetzt Wessis durchaus auch aus, da wir sind so sozialisiert worden und mit meinen Eltern sind wir immer schon in Urlaub nach Frankreich gefahren. Insofern habe ich meinen Ersatzdienst mit Aktion Sühnezeichen in Frankreich gemacht, weil ich Lust hatte, nach Frankreich zu gehen und Polen war damals noch überhaupt nicht in meiner Blickrichtung. Erst als ich dann zurückkam und Kunst studiert hatte, wir einen Austausch mit der Kunsthochschule Poznań, heute Kunstuniversität, hatten. Dort habe ich dann meine erste Frau kennengelernt und bin dann mit ihr eben nach Polen gegangen, ohne zu wissen, was mich da erwartet. Ich kannte den Osten eigentlich nicht und bin da sozusagen ins kalte Wasser gesprungen. Und insofern hat mich mein Aufenthalt in Frankreich, Calvados, bestimmt mitgeprägt. Übrigens war das etwas, was mir bis vor kurzem immer gefehlt hat in Swupfurt, dass ich kein Französisch reden konnte, weil kaum jemand Französisch konnte. Und dann kam 2014, 15 immer mehr Kameruner und jetzt ist Französisch wieder eine Sprache, die ich im Alltag jeden Tag benutze.
Die auch in Swupfurt gesprochen wird.
Genau.
Wenn Sie sagen, Sie haben sich vorher gar keinen Kopf gemacht, gab es dann auch etwas, was Sie überrascht hat in Polen?
Ja, natürlich. Zunächst einmal hat mich alles überrascht. Ich kann mich noch erinnern, auf dem sozusagen Dach eines Hauses zu stehen in Poznań und dieser Kohlegeruch, der mir durch die Nase zog, bereits im November, bevor ich dann umzog und dann die Vorstellung, hier sollst du also wohnen, das war für mich erstmal sehr, sehr fremd und ich musste mich wirklich sehr aufmachen, um mich dem allem zu öffnen, insbesondere die Sprache zu lernen, weil das war wirklich eine große Herausforderung. Allerdings denke ich mal, wenn man schon eine Sprache irgendwie kann, dann ist auch die nächste Sprache möglich.
Sie haben gerade von Ihrem Studium der Malerei gesprochen. Wie ist denn eigentlich Ihre Leidenschaft für die Kunst geweckt worden?
Das war eigentlich meine Großmutter, ja, die als damals 1904 geboren, eine der ersten Frauen war, die Kunstpädagogik studieren konnte in Breslau. Und die hat das als Kind, als ich Kind war, schon uns immer mitgegeben, hat uns immer unterstützt bei allem künstlerischen Tun. Als ich Malerei angefangen habe zu studieren, waren das noch 2 Kanäle in mir. Einmal die Kunst und das andere eben das gesellschaftliche Engagement. Ich war in der Friedensbewegung engagiert. Ich habe ja Kriegsdienst verweigert, bin nach Frankreich gegangen. Ich habe also immer auch eine gewisse politische Verantwortung gespürt und wusste anfangs nicht, wie bringe ich Kunst und das irgendwie zusammen. Und das hat dann über die Jahre sich so ergeben, dass daraus jetzt heute Swupfurt und Nova America entstanden sind.
Wie begeistert waren Ihre Eltern, als Sie gesagt haben, ich möchte Kunst machen und das vielleicht auch noch mit ein bisschen Politik verbinden?
Ja, meine Eltern, die fanden das gar nicht so gut. Sie sagten, das ist brotlos. Aber als ich dann in Frankreich lebte, ich habe meinen Ersatzdienst verlängert. Das heißt, ich habe Praktikas auf verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben gemacht und wollte dann eine Ziegenzucht eröffnen. Da haben sie mir plötzlich gesagt, du wolltest doch mal Kunst studieren, weil Bauer sollte ich dann doch nicht werden.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Michael Kurz-Welli. Wir haben schon über die Stadt gesprochen, über Swupfurt, die Sie zusammen mit anderen erfunden haben. Und Sie haben auch schon mal kurz angedeutet, da gibt es ja noch ein ganzes Land dazu, denn Swupfurt ist die Hauptstadt von Nova America. Was hat es mit Nova America auf sich?
Also ich kriegte 2010 oder war es schon 2009 einen Anruf von meinem Freund Andrzej Wazowski aus Stettin, so hieß der Ort damals noch. Und der meinte, warum können wir nicht sowas wie Swupfurt für die ganze Grenzregion machen? Dann haben wir auf einem konspirativen Treffen in Stettin eben Nowa Ameryka ausgerufen, also eine Umdeutung der gesamten deutsch-polnischen Grenzregion in einen gemeinsamen Raum. Und jetzt fragen natürlich die Leute immer, warum denn Amerika
vor allem? Ausgerechnet Amerika, ja.
Ja, diese Imperialisten und so weiter. Dann sage ich sofort, natürlich, Amerika ist ja ein Kontinent und nicht ein Staat. Aber zweitens, bei all diesen Dingen, die ich tue, versuche ich auch immer, mich an Strategien zu orientieren, die es bereits in dieser Region gegeben hat. Und so gab es also im 18. Jahrhundert das Wartebruch, das eben von Friedrich dem Großen trockengelegt wurde. Und er hat damals auf die Landwirte reagiert, die massenweise nach Amerika auswanderten, und hat gesagt, hier ist euer neues Amerika, hier seid ihr Pioniere. Und die Siedlungen, die entstanden, die bekamen dann Namen wie New Hampshire, Pennsylvania, New York, Florida, Jamaika, Sumatra, Malta, Gut Korsika und so weiter und so fort. Also eine deutlich sichtbare, pure Wirklichkeitskonstruktion, die Friedrich der Große dort angewandt hat. Und das war wie ein gefundenes Fressen, das auf die gesamte Grenzregion zu umzulegen und deutlich zu machen, dass das hier ein absolutes Pioniergebiet ist. Und wer hier will, der kann hier wirklich ganz, ganz viel erreichen und verwirklichen, weil nämlich von aus nationalstaatlicher Perspektive beide Gebiete, also beiderseits der Grenze, quasi am Arsch der Welt liegen. Und wir haben den Spieß umgedreht. Wir sind jetzt der Nabel der Welt und dann gibt es noch die Provinzen Berlin und Poznań und Warschawa und so weiter.
Nun ist aber die Landkarte ein wenig verwirrend, um es vorsichtig zu umschreiben, weil die Himmelsrichtungen, die sind irgendwie verschoben, oder?
Ja, unsere Geografie richtet sich natürlich nach Ostpol und Westpol. Das war schon damals ein Fehler der Geografen. Damit spiele ich natürlich darauf an, dass jede Karte eine Art Spiel ist in gewisser Weise, weil von Menschen gemacht und manches erscheint größer oder kleiner, je nach Bedarf. Und insofern habe ich eben den Bedarf gespürt, einfach die Karte zu drehen, um eine andere Kommunikationsachse herzustellen. Und dann haben wir natürlich analog zur Komisja do spraw nazewnictwa na ziemiach odzyskanych, das war eine Kommission, die nach dem Krieg in Warschau gegründet wurde, um die ganzen Orte in den ehemals deutschen Gebieten umzubenennen in polnische und quasi eine polnische Narration zu erzeugen. Diese Kommission zur Namensgebung in den wiedergewonnenen Gebieten. Warum wiedergewonnen? Weil im 10. Jahrhundert waren diese Gebiete von den Piasten besiedelt, der Gründerdynastie des polnischen Königreiches. Und diese Kommission hat wahrscheinlich viel Wodka getrunken und dann die Ortsnamen verändert. Manche, also eine 1:1 Übersetzung, wie zum Beispiel Grünberg. Grün ist Zielone auf Polnisch. Berg ist Góra, also Zielona Góra. Bei Szczecin hören wir noch Stettin durch, Stettin. Und bei anderen Orten wiederum gab es eine komplette Sinnumdeutung. So zum Beispiel Bärwalde, benannt nach Adalbert dem Bären aus dem Askania-Geschlecht, wurde zu Mieszkowice, benannt nach Mieszko dem Ersten, dem Piastenfürsten. Und dann hat man einfach Adalbert vom Sockel genommen und Mieszko draufgestellt. So wurden also regelrecht Schlachten erfunden und so weiter und so fort. Also man sieht, der Nationalstaat hat generell immer das Bedürfnis, irgendeine passende Erzählung zu erfinden oder zu begründen, die sagt, ja, an sich gehört das ja schon immer zu uns. Und so haben wir dann in Nowa Ameryka eben analog unsere Kommission für die Namensgebung in Nowa Ameryka gegründet.
Aber es gibt ja eben auch die Geschichte dieser Region, die teilweise eine sehr leidvolle Geschichte ist. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass über die einfach irgendwie hinweggegangen wird? Also, dass man sich nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigt, weil man eben eine ganz neue Geschichte und Realität konstruiert hat, jetzt zum Beispiel auch mit Nowa Ameryka?
Nee, gerade umgekehrt herum würde ich sagen, weil bei vielen zum Beispiel aus dem Blickfeld, gerade auf deutscher Seite, die reden dann immer gerne von den deutschen Vertriebenen. Aber über die polnischen Vertriebenen aus den ehemaligen ostpolnischen Gebieten, aus den sogenannten Kresse, redet man da nicht. Ich habe das in Frankfurt in einer Schule erlebt, wo ich eingeladen wurde, wo die Lehrerin also ein bisschen auf die Tränendrüsen drückend von den deutschen Vertriebenen geredet hat. Ich glaube, man muss das komplex betrachten. Und natürlich ist Swupfurt und Nowa Amerika eine Provokation. Aber es war ja auch so, dass zu Ostzeiten quasi darüber nicht geredet werden durfte. Ich habe zum Beispiel mit den Sibiraze, mit den Sibirien-Verschleppten in Polen einen Film gemacht über ihr Schicksal, weil darüber lange nicht gesprochen wurde. Jetzt ist es leider so, das wird heute von Peace und vom Nationalstaat benutzt, um patriotisch auf die Tränendrüse zu drücken. Aber zu sozialistischen Zeiten durften die Menschen nicht über ihr Leid im Gulag reden, in Sibirien zum Beispiel. Ne?
Sie unternehmen ja auch mit Senioren Reisegruppen, Unternehmungen oder Ausfahrten nach Nowa Amerika. Wie laufen die ab und was für Reaktionen bekommen Sie da?
Also erstaunlicherweise sehr positiv. Also ich habe erlebt, dass gerade unter den Senioren viele Menschen sind, die sehr offen sind. Also ich kann mich jetzt erinnern, bei einer Fahrt durch Nowa Amerika, also diese ehemalige Region, wo wirklich die wirklich von Friedrich dem Großen umgedeutet wurde, dass dann eine alte Frau sich meldete und sagte, ja, ich bin in Jamaika geboren. Was also das nochmal verdeutlicht hat. Das
einer dieser interessanten Orte.
Jamaika, ja. So lange, bis diese polnische Kommission kam und das dann in Jamno umbenannt hat.
Mein Gast heute Vormittag war der Aktionskünstler Michael Kurzwelli. Wir haben über Swupfurt gesprochen, die grenzüberschreitende Stadt, eine Wirklichkeitskonstruktion, die Menschen miteinander verbindet. Sie haben in diesem Jahr den Bundesverdienstorden am Bande verliehen bekommen, eben auch für Swupfurt. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung?
Naja, es ist natürlich eine Bestätigung für 20 Jahre Arbeit. Das insofern habe ich das sehr gerne entgegengenommen. Andererseits macht es auch deutlich, dass es auch hier um Wirklichkeitskonstruktionen geht. Dieses ganze Prozedere ist eine Wirklichkeitskonstruktion per se. Und insofern werde ich jetzt im Rahmen des Festivals für neue Kunst Labyrinth, das ich mitorganisiere in Swupfurt, eine Performance machen oder eine Aktion machen, indem ich diesen Orden weitergebe an all die, die über die Jahre mitgewirkt hatten an der Gestaltung von Swupfurt, denn ich habe den nicht alleine verdient.
Gibt es denn vielleicht auch schon einen Swupfurter Orden, den Sie verleihen könnten?
Könnte ich tun. Im Moment, denke ich, reicht es mir, diese Aktion zu machen und das weiterzugeben und fotografisch zu dokumentieren und praktisch auch dieses Gefühl an die anderen weiterzugeben, dass sie eben diesen Orden auch verdient haben.
Ganz kurz zum Schluss, Pläne für Swupfurt, Partnerstädte, wird es sowas geben?
Ja, ich war schon letztes Jahr in Valgeka an der lettisch-estnischen Grenze, von Tanel Randa gegründet, einem estnischen Künstler. Und nächstes Jahr plane ich ein Projekt zusammen mit Gorizia, Nova Gorizia, an der slowenisch-italienischen Grenze. Ich habe auch schon mal provisorisch alle 36 europäischen Doppelstädte umbenannt.
Darüber können wir leider nicht mehr sprechen, aber wir werden uns bestimmt irgendwann wiedersehen. Jetzt bleibt uns nur noch, über uns auf Swupfurtisch zu verabschieden. Wie würde man da sagen?
Auf Widzenia, razem und zusammen. Do nastem nego malu.
Ich bleibe, glaube ich, lieber bei Deutsch. Vielen Dank, Michael Kurzwelli. Schön, dass Sie heute hier waren.